Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach 7 Jahren und 5 Monaten hat US-Präsident Obama den Kampfeinsatz im Irak offiziell für beendet erklärt. Sein Land habe einen hohen Preis gezahlt, sagte Obama in einer Rede an die Nation. Mehr als 4.400 Amerikaner seien gefallen, 32.000 verletzt worden. Die Kriegskosten hätten zur enormen Schuldenlast der USA beigetragen. Nun müsse die lahmende Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Nach dem Ende des Kampfeinsatzes bleiben noch 50.000 Soldaten zur Ausbildung der einheimischen Truppen im Irak.
Jetzt haben die Iraker die Verantwortung. Feierlich verabschieden sich die US-Kampftruppen aus Bagdad. Der Vizepräsident ist dabei, als aus der Operation Freiheit die Mission Morgendämmerung wird. 50.000 US-Soldaten bleiben vorerst und beratend im Irak. Die durch den Abzug verunsicherte Bevölkerung sucht der Vizepräsident zu beruhigen.
Wir sind ramping up.
Wir werden, versichert Biden, unsere zivile Unterstützung verstärken, um den Irak zu unterstützen, eine souveräne und sichere Nation zu werden. 1 Billion Dollar hat dieser Krieg Amerika gekostet. In seiner Ansprache ans Volk gestern Abend beschreibt der Präsident schonungslos die Lasten eines Krieges, den er nie wollte. Er setzt neue Prioritäten, Afghanistan und den Kampf für den Wirtschaftsaufschwung hierzulande.
Throughout our history, America
Amerika war immer willens, die Last zur Förderung von Freiheit und Menschenwürde überall in der Welt zu tragen. Aber wir haben auch verstanden, dass die Stärke und der Einfluss unserer Nation tief in unserem Wohlstand verankert sein muss. Die Botschaft vor den nahenden Parlamentswahlen ist klar. Einer kriegsmüden und rezessionsgebeutelten Nation sind Billionen für den Krieg nicht länger zu verkaufen. It's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, Dummkopf, so hat schon 92 Bill Clinton gepredigt, als er eine Wahl gewinnen wollte. Und so war die Ansprache Barack Obamas gestern auch eine innenpolitische Wahlkampfbotschaft. Jetzt hat die Wirtschaft, jetzt hat der Wähler Vorrang.
Noch einen Konfliktherd in der Region hat der US-Präsident heute auf der Tagesordnung. Obama versucht, in der festgefahrenen Situation zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln. Er trifft sich mit beiden Seiten, um die ersten direkten Friedensgespräche seit 2 Jahren vorzubereiten. Eine schnelle Einigung wird nicht erwartet. Hauptstreitpunkte sind nach wie vor der Status von Jerusalem und der jüdische Siedlungsbau im Westjordanland.
Als Israels Staatschef Netanyahu zum Gespräch beim Gastgeber vorfuhr, machte die Meldung schon die Runde, dass sein Land auf jeden Fall am umstrittenen Siedlungsbau festhalten werde. Das Gespräch war offen, ernst und produktiv, so Netanyahu später. Natürlich drehte es sich auch um die Sicherheitsmaßnahmen, die weiter nötig sind, um solche Terroranschläge wie jetzt im Westjordanland einzudämmen. 4 Israelis waren in der Nacht zuvor bei einem Anschlag getötet worden, zu dem sich die radikal-islamische Hamas später bekannte. Dass Menschen mit der Absicht niedergeschossen wurden, unsere Gespräche hier zu untergraben, so der US-Präsident, das ist ein Beispiel dafür, wogegen wir ankämpfen. Der Jerusalem-Konflikt, die israelische Besatzung, die künftigen Grenzen, die Streitpunkte sind alt und viele. Entscheidend ist wohl in der Tat, dass beide Seiten sich nicht von Provokationen leiten lassen, sagt dieser Abbas-Vertraute. Das gilt sowohl für Gewalttaten als auch für den Siedlungsbau, vor allem im Gebiet Jerusalems. Als Friedensstifter für Nahost versuchten sich schon viele US-Präsidenten, ein Durchbruch gelang nie. Skepsis auch bei Palästinenser-Chef Abbas, hier zunächst bei der Außenministerin. Den Stopp des Siedlungsbaus sah er als Kernforderung.
Die Erwartungen an die Nahostrunde sind dann auch vergleichsweise gering. Tatsächlich riskiert Obama viel, denn anders als seine Vorgänger Bush und Clinton widmet er sich dem Konflikt recht früh in seiner Amtszeit. Im Erfolgsfall dürfte ihm das dann zwar nutzen, ein Scheitern aber würde mithin auch ihn beschädigen.
Bundesbürger und Wirtschaft müssen sich schon bald auf neue Belastungen einstellen. Das Kabinett brachte heute seine umstrittenen Kürzungspläne auf den Weg. Damit sollen in den kommenden 4 Jahren rund 80 Milliarden Euro eingespart werden. Einschnitte wird es unter anderem bei den Sozialleistungen geben. Zur Haushaltskonsolidierung sind aber auch neue Abgaben geplant. Energieversorger und Flugreisende sollen dazu beitragen.
Fliegen für weniger Staatsschulden. Wer ab 1. Januar in ein Flugzeug steigt, zahlt bis zu 45 Euro, um damit das momentane Haushaltsdefizit abzubauen. Diese Luftverkehrsabgabe ist Bestandteil des Haushaltbegleitgesetzes, das heute vom Kabinett beschlossen wurde.
Aber natürlich haben wir immer gesagt, sobald die Krise überwunden ist, müssen wir schrittweise im Sinne auch der international verabredeten Exit-Strategie die zu hohen Defizite wieder zurückführen.
2011 sollen deshalb 11 Milliarden Euro eingespart, zusammen mit anderen Maßnahmen bei den Staatsausgaben bis 2014 ca. 80 Milliarden Euro gekürzt werden. Gestrichen werden unter anderem für Hartz-IV-Empfänger das Elterngeld und der Steuerzuschuss zur Rentenversicherung. Außerdem soll eine Brennelementesteuer für Atomkraftwerke erhoben werden. Für die Opposition hat der Gesetzentwurf eine soziale Schieflage.
Es ist festzuhalten, dass mit diesen Gesetzen eine unsoziale Politik gefördert wird. Das Land wird gespalten.
Alles, was Belastung der Wirtschaft betrifft, deren Beitrag zur Sanierung, steht in den Wolken oder ist schon wieder aus dem Gesetz raus.
Kritik kommt auch von den Kommunen, da der Bund den Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger abschafft, kommen auf sie höhere Kosten zu.
Spargesetz müsste eigentlich heißen, man spart bei sich selber und sparen heißt nicht, Kosten auf einen Dritten zu verlagern.
Gleich nach der Sommerpause soll der Bundestag ab 14. September über Haushalt und Begleitgesetz debattieren. Änderungen im parlamentarischen Verfahren schloss Finanzminister Schäuble nicht aus.
Einzelheiten der Kürzungs- und Abgabenliste hat unsere Internetredaktion zusammengestellt unter tagesschau.de. Verteidigungsminister zu Guttenberg hat die Fachpolitiker aller Fraktionen im Verteidigungsausschuss über seine Pläne zur Bundeswehrreform informiert. Der Minister will die Streitkräfte um rund ein Drittel verkleinern und die Wehrpflicht aussetzen. Als Ersatz will er einen Freiwilligendienst. Die FDP äußerte sich zufrieden. Kritik kam aus der Union und von der SPD. Nach der Sitzung des Verteidigungsausschusses war der Minister dann im Bundesrat.
Er wirbt im Bundesrat für sein Konzept. Der Verteidigungsminister will die Länder überzeugen vom Aussetzen der Wehrpflicht und vom Truppenabbau. Nicht leicht, denn es könnten auch Kasernen geschlossen werden mit entsprechenden Folgen. Doch für den Minister kommt eins nach dem anderen.
Jetzt haben wir zunächst einmal die Grundstrukturentscheidungen zu treffen. Ich bin immer wieder verwundert, wie viele glauben, dass man erst über Standorte entscheidet und dann über die Strukturen. Es läuft eigentlich andersrum.
Auch im Verteidigungsausschuss wirbt der Minister und stellt den Bericht und Prüfauftrag zur Reform der Bundeswehr erstmals auch der Opposition vor. Guttenbergs Wunschmodell? 163.500 Zeit- und Berufssoldaten inklusive 7.500 freiwillig Wehrdienstleistende. Und die Wehrpflicht wird ausgesetzt. Doch das geht einigen in der Union zu weit.
Ich bin in einem durchaus lernfähigen Prozess, aber ich bin nach wie vor der Auffassung, dass wir für die Verbindung zwischen Gesellschaft und Streitkräften nicht ohne Not auf die Wehrpflicht verzichten sollten.
Knapp 90.000 Soldaten weniger, das ist sogar der Opposition zu viel. Sie plädiert für mehr Soldaten und weniger Sparen.
Natürlich wissen auch Sozialdemokraten, dass die Spardebatte nicht völlig an der Bundeswehr vorbeigehen kann. Aber ein Spardiktat kann nicht eine seriöse sicherheitspolitische Vorgabe ersetzen.
Für den Verteidigungsminister sind 163.500 Soldaten lediglich eine Untergrenze. Sollten Regierungsparteien und Opposition mehr Soldaten fordern, würde ihm das milliardenschwere Kürzungen bei der Truppe und Standortschließungen ersparen.
2 Monate nach der Wahl hat Bundespräsident Wulff seine Antrittsbesuche in den Bundesländern gestartet. Auftakt war heute Sachsen. Dort lobte er die Bildungspolitik des Landes. Auf diesem Gebiet habe der Freistaat bundesweit Vorbildcharakter. Im Landtag würdigte Wulff ebenso die Rolle der Menschen in Sachsen bei der friedlichen Revolution im Herbst 1989. Die Montagsdemonstrationen hätten in Städten wie Plauen, Dresden und Leipzig ihren Ausgang genommen und sich zu einer Massenbewegung entwickelt, so Bundespräsident Wulff. Die Schuldzuweisungen nach dem Love Parade-Unglück von Duisburg gehen weiter. Ein heute vorgestelltes Gutachten des nordrhein-westfälischen Innenministeriums entlastet die Polizei und belastet den Veranstalter sowie die Stadt Duisburg. Die Stadt weist dagegen in ihrem Abschlussbericht alle Schuld von sich. Bei der Love Parade waren in einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird auch künftig von Michael Ballack als Kapitän angeführt. Das hat Bundestrainer Löw heute bekannt gegeben. Bedingung ist aber, dass der lange verletzte Mittelfeldstar wieder Topleistungen für die Nationalelf bringt. Sonst trägt, wie bei der WM in Südafrika, Philipp Lahm die Kapitätsbinde.
Es war keine leichte Entscheidung für Joachim Löw, zumal die Diskussion gerade in der Öffentlichkeit sehr emotional geführt worden war. Mit der salomonischen Lösung, Michael Ballack bei entsprechender Form und Fitness weiter als Kapitän im Amt zu lassen und im anderen Fall auf Philipp Lahm zu setzen, können und müssen alle Beteiligten jetzt leben.
Bedingungen stelle ich als Trainer und die Spieler können vielleicht mal Wünsche äußern. Ja, aber letztendlich ist es ja so, dass die Mannschaft dann auch solche Entscheidungen einfach auch akzeptiert. Ich denke, die Mannschaft hat mit beiden Spielern auch gute Erfahrungen gemacht, mit Philipp bei der WM, mit Michael Ballack. Von daher gab es da ja keine Diskussion.
Mit Blick auf die kommende EM-Qualifikation hat Löw den Schalker Manuel Neuer als Nummer 1 im Tor bestätigt, womit alle Personalfragen geklärt sind. Nun gilt die volle Konzentration den Partien in Belgien und gegen Aserbaidschan.
Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in der Türkei die Chance vertan, ins Achtelfinale einzuziehen. Das Team unterlag in einem hart umkämpften Spiel Angola mit 88 zu 92 in der Verlängerung. Lottozahlen 4, 11, 16, 19, 29, 36, Zusatzzahl 43, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 4, 7, 2, 7, 3, 0. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 9, 6, 6, 3, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 2. September.
Zwischen Frankreich und dem Nordmeer herrscht hoher Luftdruck. Über Osteuropa dreht ein Tief seine Kreise. Im Südwesten Deutschlands überwiegt auch morgen wieder der Einfluss des Hochs. Sonst sorgen Wolken des Tiefs für wechselhaftes Wetter. In der Nacht lockert es über der Nordosthälfte teilweise auf. Mitunter fallen aber auch Schauer. In der Südwesthälfte ist es verbreitet klar. Morgen überwiegen in der Nordosthälfte die Wolken und es fallen einzelne Schauer. In der Südwesthälfte beginnt der Tag meist freundlich. Später wird es dann auch dort wolkiger. In der Nordosthälfte mitunter mäßiger Wind, sonst weht er meist nur schwach. Heute Nacht 1 Grad an den Alpen, 14 Grad an der Ostsee. Am Tag 15 Grad im Osten und 23 Grad am Oberrhein. Am Freitag Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer, auch am Samstag mal Sonne, mal Wolken. Im Nordwesten scheint für längere Zeit die Sonne, in der Südosthälfte einzelne, teilweise gewittrige Schauer. Am Sonntag ist es recht freundlich und nur einzelne Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 23 Uhr mit Susanne Holst. Darin schwieriger Start, wie Friedensgegner die Nahostgespräche behindern wollen und Sparkurs, warum die Pläne des Bundes vor allem die Bürger belasten.